Willkommen beim Einfachmachen-Podcast. Ich bin der Mike Mühlecker und im Einfachmachen-Podcast frage ich nach, wie es anderen gelungen ist, Dinge einfach zu machen. Oder Dinge einfach zu machen. Warum scheitern die meisten Innovationen gar nicht an Ideen, sondern an Menschen? Was hat die Frage What's in it for me in der Vorbereitung für Meetings verloren? Und warum glaubt Hannes Erler nach 40 Jahren Innovation noch immer an die Kraft neugieriger Menschen? Über all das und über sein neues Buch, der Innovation Tribe, sprechen wir heute im Einfach-Machen-Podcast. Ja, Hannes, herzlich willkommen im Einfach-Machen-Podcast. Ich freue mich voll, dass du da bist. Ich sage am Anfang ja immer dazu, woher wir uns kennen. Wir haben eine gemeinsame Swarovski-Geschichte. Also natürlich, du warst deutlich länger dabei als ich, aber wir haben ein gemeinsames Jahr zumindest in derselben Abteilung verbracht. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, guten Morgen, Mike, danke, dass du mich eingeladen hast.
Hannes, stell du bitte dir mal selber vor, wer bist du und wie kommen wir von deiner Reise als HTL-Schüler, der bei Swarovski begonnen hat, zu dahin, wo du das jetzt als Homo Innovaticus bezeichnest?
Ja. Ja, das ist eine interessante Geschichte. Also, wie bin ich dorthin gekommen? Und ich war eigentlich immer einfach ein neugieriger Mensch. Ja. Und ich wollte immer schon ein bisschen die Dinge verstehen. Und vor allem, was mich dann fasziniert hat, auch in meiner beruflichen Werdegängen, sind Maschinen, Organisationen und das Zusammenwirken der Menschen da drinnen. Mhm. Das ist eigentlich die kurze Beschreibung und das hat mich auch dazu geführt, dass ich jetzt nach meiner Pensionierung einfach das Fenster offen gesehen habe, einmal alles niederzuschreiben und zu versuchen, den Wandel, den wir vor allem durch die künstliche Intelligenz jetzt erleben, ja, besser zu verstehen, aber auch vielleicht etwas an Erfahrung weiterzugeben.
Aha. Wenn du jetzt auf 4 Jahrzehnte Swarovski zurückschaust, gibt es eine Station, die dich am stärksten geprägt hat?
Ja, also die Station ist eigentlich die von der klassischen Produktentwicklung, so 80er Jahre, 90er Jahre, mhm, wo wir ja in einer sehr starken Aufwärtsphase uns befunden haben. Ja. Und dann aber auch zusehends die digitale Transformation. Also wie dann, und da haben wir uns ja auch schon kennengelernt, wie dann mehr oder weniger die IT-Unterstützung und die Arbeitsweise und dann die Integration Maschine-Mensch, ja, sich entwickelt hat. Anfangs durch das Internet, ja, allein und dann jetzt natürlich noch viel mehr mit Open Innovation und mit Netzwerken und Innovationsökosystemen.
Mhm. Wann hast du, gibt es einen bestimmten Moment, wo du gespürt hast, Innovation wird mein Lebensthema, diese Weichenstellung Richtung Homo Innovaticus?
Ja, die ist eigentlich sehr alt und ich sage, es gibt nicht nur einen Blitz, es gibt viele Blitze, aber einer, an den ich mich sehr stark erinnere, ist, wenn ich so im Sommer auf der Alm bei meinem Vater war, das waren mal 2 Monate, und wie ich da dann mit 9 Jahren auf den Mond hinaufgeschaut habe und 1969 die Mondlandung mitbekommen habe. Und wenn man dann am Tag hinaufgeschaut hat, dann sind so die ersten 4-strahligen Flugzeuge, aha, die Jumbojets, da drüber geflogen. Dann habe ich gewusst, ja, Innovation und an diesem Fortschritt mitzuwirken, aha, das wird mein Lebensthema. Aha. Und so ist es auch dann geworden, mit vielen Stationen, mit vielen Prüfungen auch, ja, letztendlich.
Jetzt habe ich mir aufgeschrieben, Innovation ist ja kein Zufall. Viele glauben ja, Innovation beginnt mit einer guten Idee. Dem widersprichst du. Warum?
Ich würde sagen, es beginnt schon mit der Idee, aber die Idee braucht mehr oder weniger eine Richtung, ja, also einen Zweck. Und deswegen bin ich der Meinung, und das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, mhm, dass es wichtig ist, dass man sich die wichtigen Fragen zuerst überlegt und dann die Ideen praktisch dazu macht. Und ein Einspruch, der hat mich auch nicht losgelassen, Bob Cooper, ein Freund von mir und Stagegate-Erfinder, der mal gesagt hat, Ideen brauchen eine Massage. Aha. Also diese Massage, worum ist das Wichtige, wie kommt die vor oben, ja, aus der Idee dann in die Umsetzung.
Mhm. Jetzt sagst du ja, es braucht Rahmenbedingungen, Menschen brauchen Rahmenbedingungen, damit Innovation entstehen kann. Was sind das für eine?
Ja, diese Rahmenbedingungen, ich würde sagen, die sind sehr wichtig. Mhm. Aber noch wichtiger ist der Mensch, dass er offen ist. Mhm. Und das heißt, die erste Rahmenbedingung muss daher sein, bin ich in einer Umgebung, in der ich angstfrei meine Ideen auch entwickeln kann. Aha. Also diese psychologische Sicherheit.
Ja.
Heute werden Bücher von Harvard-Professoren über psychologische Sicherheit geschrieben und da sehe ich, die Theorie und die Praxis sind da oft sehr weit auseinander. Mhm. Und da kommen wir vielleicht später noch dazu, weil gerade Innovation hat eine frühe Phase, da muss man experimentieren. Und dann gibt es aber eine Phase, wo ich in die Umsetzung gehe.
Ja.
Und in dieser Umsetzung braucht es aber dann hundertprozentige es gelingen. Also die einen müssen sagen, Ideen und scheitern schnell und die anderen müssen funktionieren. Also wie macht man das im Unternehmen? Und das ist eigentlich immer noch ein Diskussionsthema auf vielen Konferenzen.
Ganz, glaube ich auch, ja. Das ist sicher ein Kulturthema, ganz einfach. Genau. Diese Rahmenbedingung, die im Unternehmen schaffen muss, dass jemand einmal was ausprobieren will und darf.
Genau, oder? Genau. Das ist genau die Schwierigkeit. Das ist dann auch letztendlich Kultur, aber auch Strategie und Struktur im Unternehmen.
Genau, du sagst schon, genau, das braucht da eben diese strukturierte Umsetzungskraft dann auch im Unternehmen, oder?
Genau, die strukturierte Umsetzungskraft, ja.
Wenn du hast ja da sehr viel Vernetzung auch mit anderen. Wenn du auf innovative Unternehmen schaust, was unterscheidet die von weniger innovativen?
Ja, also ich habe also das Glück gehabt, dann sehr viel mit meiner Open Innovation Zeit dann sehr viel auf Konferenzen Vorträge zu halten, wurde dort eingeladen und habe dann immer die Gelegenheit genutzt und ich glaube, ich habe hunderte Innovationsvorträge von großen Unternehmen gesehen. Mhm. Und ich kann schon sagen, das, was die Erfolgreichen von den weniger Erfolgreichen unterscheidet, ist, dass es ihnen genau gelingt, eben diese frühe Phase der Innovation praktisch so zu organisieren, dass sie kreativ gestaltet werden kann, aber dann auch an einem bestimmten Punkt, den ich nenne den immer den Point of No Return, in die Umsetzung gehen kann. Also man muss dann auch liefern. Ja?
Ja.
Und da gibt es viele Beispiele, aber ich habe es so fest mehr oder weniger auch empfunden, dass es ist so, man nennt es ja die Ambidextrie, also so wie die rechte und die linke Hand zusammenarbeiten. So ist das auch im Unternehmen, dass man das so machen muss, dass das Gehirn muss praktisch beide Hände steuern können. Aber die Hände haben andere Fähigkeiten. Und darum geht es, diese beiden Fähigkeiten so miteinander zu verknüpfen, dass jeder mehr oder weniger seinen Beitrag leisten kann und gemeinsam erfolgreich sein kann.
Das ist ja eine wunderschöne Analogie, muss man sagen, zum Gehirn. Da ist ja eine Gehirnhälfte auch für eher den kreativen Teil, für den erfinderischen und fantasievollen Teil zuständig und die andere Gehirnhälfte für das strukturierte und stabilisierende Vorgehen sozusagen, oder?
Genau, und das ist so wichtig und es wird wenig sozusagen berücksichtigt, aber es gibt doch sehr, sehr viel mittlerweile und Unternehmen, die das auch verstehen, aber das ist auch wichtig, dass das Top-Management das versteht und auch so zulässt oder sogar gestaltet, so wie wir es im Transformation Office gemacht haben damals.
Mhm. Aber da also mit der Analogie der beiden Gehirnhälften, glaube ich, kann man es gut erklären. Und das würde dann auch leichter Türen aufstoßen, oder?
Ganz klar. Ja. Man muss es eben, aber wie gesagt, da ist ein Haken dabei, das leichter Türen aufstoßen. Mhm. Also ich habe festgestellt, und das bestätigen mir auch Kollegen aus dem Netzwerk, über Ambidextrie im Unternehmen zu reden, ist glatter Selbstmord. Weil es wird nicht verstanden. Ja. Es waren diejenigen, die die Freiräume haben, werden von einem anderen gesagt, ja, die sind eh nur die Spielereien. Ja. Und diejenigen, die aber dann zu schnell in die Umsetzung gedrängt werden, sagen, ja, das ist zu wenig innovativ. Und da genau braucht es meiner Meinung nach von oben auch das Bekenntnis dazu und auch ein bisschen so die Intelligenz, dass man das versteht, warum das zusammenspielen muss.
Ja. Also, ja, von oben natürlich die Rahmenbedingung. Du hast schon gesagt, Transformation Office. Was war da das Geheimnis des Erfolgs, wenn man das so sagen darf, dass wir im Transformation Office genau diese Rahmenbedingungen vorgefunden haben?
Ja, es war einmal schon eine gute Zeit. Ich glaube, die Rahmenbedingungen damals war insofern gut, dass wir aus verschiedenen Disziplinen ja uns getroffen haben, aus dem Unternehmen heraus. Und vor allem glaube ich auch, dass die Führung von Transformation Office eben auch durch die Michaela von der Human Resources Seite gekommen ist. Also der Mensch ist im Mittelpunkt gestanden und ich glaube, das hat uns dann ermöglicht, auch einmal die Innovation, einmal die Prozesstechnik, einmal die Verbindung und Vernetzung ins Unternehmen hinein. Die haben uns ermöglicht, dass wir praktisch jetzt an einem Tisch sitzen konnten und nicht in verschiedenen Abteilungen. Und das war meiner Meinung nach das Wichtige. Und das Zweite war dann natürlich auch, dass wir uns damit beschäftigt haben, wie so eine Art Startup-Kultur in einem großen Unternehmen gezielt und gefördert funktionieren kann. Und das habe ich auch in meinem Buch so beschrieben. Für mich ist es eines der funktionierenden Beispiele, also diese Thematik Startup-Kultur in kleinen Unternehmensstrukturen.
Also wenn ich zurückschaue, denke ich mir, ja, das war natürlich ein kultureller Erfolgsfaktor. Die Rahmenbedingungen, die wir da vorgefunden haben, nicht zuletzt auch wegen der Michaela, waren einfach optimal dafür. Aber ich habe nur einen Faktor für mich erkannt. Es waren natürlich auch die Akteure, genau die unfassbar gut im Unternehmen vernetzt waren und dann eben auch sich unter Anführungsstrichen bedienen haben können aus dem, was das Unternehmen auch zu bieten hatte, an Man und an vor allem Brain Power.
Genau. Und jetzt sind wir beim ganz wichtigen Punkt,
der
auch derzeit diskutiert wird, ist, man hat sehr viele fähige Leute in einer Struktur und wenn die Struktur nicht passt, können die ihre PS sozusagen nicht auf die Straße bringen. Und was wir eigentlich mit dieser Startup-Simulation nach Eric Ries, den Startup-Weg gemacht haben, ist nichts anderes, als wir solchen Leute haben wir geschützt. Also einmal geschützt durch Transformation Office. Das hat denen dann mehr oder weniger die interessanten Projekte, die sehr zukunftsorientiert und strategisch waren und Schutz brauchen. Auf der anderen Seite hat das Transformation Office auch gegenüber Top-Management diese Leute geschützt und an der richtigen Stelle in den richtigen Informationsaustausch gebracht. Weil sehr oft habe ich gesehen, wenn dann Leute zu viel Freiraum haben, dann ist das suspekt. Und wenn die Führungskräfte dann nicht wissen, was die machen, dann ist relativ schnell einmal fließende Gelder nicht mehr in die Innovation.
Jetzt der Innovation Tribe habe ich mir aufgeschrieben, warum war es genau jetzt der richtige Zeitpunkt für dieses Buch?
Ja, das hat mehrere Ursachen. Eigentlich einmal war für mich das Fenster offen. Ich habe immer gesagt, wenn man mit Innovation zu tun hat und erlebt man auch sehr viele schwierige Zeiten und dann kommt man vor allem darauf, wie könnte man denn das besser machen, weil das meiste oder sehr oft passiert es einem als Innovator, warum hast du mich nicht gefragt? Also wenn schon die Innovation passiert ist und es ist schwierig, alle Leute hereinzubringen. Und für mich war das Fenster jetzt offen, einmal zu schauen, einmal, was ist unser Erfahrungsschatz? Und wir hatten wirklich die Gelegenheit, mit vielen Professoren auch die neuesten Methoden im Unternehmen auszuprobieren. Das Zweite war für mich dann, dass ich eigentlich jetzt reflektieren wollte, was ist jetzt eigentlich so der nächste Schritt für mich? Und da habe ich dann gesehen, aha, jetzt kommt während des Schreibens, diese KI-Welle rollt mit Riesenschritten auf uns zu. Und ich war immer wieder im Austausch mit meinem Netzwerk und dann habe ich gesehen, wie hilflos eigentlich manche Führungsstrukturen sind, diese KI-Welle richtig sozusagen zu integrieren. Weil die Leute waren plötzlich nicht nur intelligenter als ihre Vorgesetzten, sondern sie haben auch Zugriff auf das Wissen der Welt. Das ist eine Revolution. Und da habe ich dann eben im dritten Teil diese Thematik von dem Homo Innovaticus geboren, weil ich wollte nicht ein Buch schreiben, so wie viele einfach gescheit reden und erklären, wie wunderbar alles ist, sondern einfach zu sagen, wo sind die Herausforderungen und wie können Lösungsstrukturen ausschauen. Und da habe ich dann einen eigenen Prozess, einen eigenen Prototypen von Menschen entwickelt, an dem ich jetzt auch in Zukunft weiterarbeiten will und wo ich auch sehe, das ist ein sehr interessantes Thema, das auch auf Interesse stoßt in vielen Bereichen des Lebens.
Also der Homo Innovaticus ist das wieder. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, wenn du dein Buch jemanden empfiehlst und der sagt, ich habe aber leider Zeit für ein Kapitel, welches soll er denn lesen?
Ja, dann eindeutig ist das Kapitel, wo dieser, also das Kapitel ist ein englisches Buch,
ja.
A Homo Innovaticus for Beginners,
okay.
Der Seite 189. Und ich habe mir dann gedacht, es ist schwierig jetzt. Und ich habe diesen Homo Innovaticus und diesen neuen Prozess abgestimmt eben auf Innovationsprofis, sodass wirklich ein Mehrwert für die Struktur entsteht.
Mhm.
Und dann habe ich aber auch noch ein Kapitel geschrieben, da habe ich dann alles über Bord geschmissen,
ja.
Und habe gesagt, wenn jemand das liest und der hat von Innovation null Ahnung,
ja.
Aber jeder hat natürlich, jeder weiß, wie er Dinge verändert, wie, ja, Veränderungsprozesse ablaufen, menschliche und so weiter, mhm, Erfahrungen. Und da habe ich dann das einfach noch einmal übertragen, wo dieses Tagträumen und das KI integrieren zuerst bei dir selber,
ja,
eine Veränderung in dir, dann einmal leichte Versuche nach außen zu tragen,
mhm,
und dann eben, das ist dann mehr oder weniger so ein Besuch von einer Insel zur anderen, ist eigentlich so wie der Innovation Tribe,
mhm,
also diese Stammeserfahrung wie eine Visionsreise.
Ja.
Man kommt zu seinem eigenen mehr oder weniger Beitrag, den man leisten will,
mhm,
so zu seiner eigenen Zündschnur, und wird dabei aber von Coaches auf den Inseln sozusagen geführt.
Mhm.
Und man geht dann durch diesen Veränderungsprozess durch,
mhm,
und der betrifft vor allem auch jetzt mit, warum künstliche Intelligenz, KI, weil es ist notwendig, dass wir zuerst einmal uns selber klar werden. KI birgt viele Gefahren,
mhm,
halluziniert.
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, diese Halluzination kann ich nutzen für meine Vision.
Mhm.
Aber dann muss ich herausfinden, was setze ich in die Welt.
Ja.
Und da brauche ich die Menschen und die Netzwerke.
Ja.
Und das ist ein geführter Prozess dadurch. Also, mhm, wenn jemand nur die, ich glaube, es sind 20 Seiten oder 18, die dann würde ich das empfehlen.
Sehr gut. Wenn jetzt, ich gehe mal davon aus, die meisten werden hoffentlich das ganze Buch lesen. Wenn du jetzt sagst, was sollen denn die dann, wenn sie das Buch zuschlagen, was soll bei denen bleiben?
Ja, also ich glaube, bleiben sollte, oder es wäre mein Wunsch, sollte der Mut und die, ja, einfach der Mut zu erkennen, dass der einzelne Beitrag zählt.
Mhm.
Also wenn ich immer wieder,
mhm,
diese wunderbare Gerät oder dieses wunderbare Werkzeug, das selber sogar schon Arbeiten für uns erledigt,
mhm,
KI integriere in meine Fragestellungen.
Mhm.
Und dann erkenne, wenn ich das mache, dann sollte ich nicht zu schnell mit dem hinausgehen, weil, mhm, sonst verpufft es, sondern mal mir überlegen, wo sind meine tragfähigen, mhm, Netzwerkpartner, mhm, mit wem könnte ich das einmal besprechen und dann größer machen.
Mhm.
Das wäre mein Wunsch, wenn dieser Homo Novaticus-Prozess ein bisschen übrig bleibt.
Mhm.
Und da muss ich vielleicht dazu auch erklären, warum ich dazu gekommen bin. Es war für mich sehr überraschend.
Ja.
Und zwar durch den Peter Rosecker.
Aha.
Also immer, wenn man zu unseren Enkelkindern fährt,
ja,
fahren wir über das Alpen. Das ist ein faszinierender Ort. Und in dem Museum habe ich dann einen Satz von Peter Rosecker gelesen,
ja,
geschrieben 1909, ja, vor über 100 Jahren. Und der gesagt hat, wenn diese neuen glorreichen Technologien, damals hatte die Elektrizität,
ja,
gemeint,
mhm,
nicht auch den Kulturmenschen etwas weiterbringen, dann ist es trotz allem Fortschritts doch ein fataler Irrtum.
Aha.
Und jetzt hat mich interessiert, 100 Jahre nachher, die, ja, Fragestellung noch aktueller,
ja,
was passiert mit der KI?
Ja.
Wird es für uns eine glorreiche Technologie, die uns als Kulturmenschen,
ja,
von unserer Geschichte her weiterbringt? Oder ist es ein fataler Irrtum?
Mhm.
Und da muss ich schon sagen, da habe ich während des Schreibens dann, hat gerade Geoffrey Hinton den Nobelpreis bekommen, eben für, mhm, den Erfinder der KI. Und ich habe dann geschaut, haben alle Vorträge und,
ja,
und Dinge angeschaut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schlaflose Nächte gehabt.
Aha.
Weil das sehr bedrohlich gewirkt hat.
Mit der
sehr
tiefen Auseinandersetzung,
ja,
mit der KI,
ja,
hast,
genau,
hat da Sorgen bereitet, oder wie?
Ja, ja, genau.
Okay.
Mhm. Ja,
ja, warum genau?
Ja, weil, wenn man das anschaut, da gibt es ein BBC-Interview, das ich auch da beschrieben habe.
Ja.
Und in diesem BBC-Interview macht er mir keinen glücklichen Eindruck. Also, aha, eher nicht jemand, der sich über den Nobelpreis freut,
ja,
sondern einer, der sich eigentlich Gewissensbisse macht, was, ja, er da geschaffen hat, weil, mhm, er die Gehirnfunktionen, diese neuronalen Vernetzungen des Menschen simuliert hat,
mhm,
schon als Student.
Mhm.
Und weil man gesehen hat, oder weil er auch weiterentwickelt hat und gesehen hat, wenn das außer Kontrolle kommt.
Ja.
Und der Reporter fragt ihn dann, ob das schon passiert ist. Und er sagt, ja, wir wissen nicht, was die KI derzeit macht. Wir wissen es nicht. Und daher, für mich war es wichtig, dann auch speziell für die Integration der KI und dafür, dass der Mensch in der Kontrolle von diesen Prozessen bleibt, auch meine ganzen Erfahrungen aus 40 Jahren Innovationsmanagement zu übertragen und weiterzugeben, sodass junge Menschen, die vor dieser Aufgabe jetzt stehen, und das ist sehr wesentlich für uns als Gesellschaft, damit die auch mit diesen Erfahrungen weiterarbeiten können und nicht Experimente machen.
Also, ja, ich verstehe, es wäre eine gute Basis sozusagen, um für die Zukunft gerüstet auch einen guten Umgang mit dieser neuen Technologie und trotzdem aber innovativ zu bleiben, ohne es ausufern zu lassen, sozusagen.
Genau, innovativ und mutig bleiben,
ja.
Aber immer den Menschen, den Planeten, die Nachhaltigkeit im Fokus zu haben und nie nur den technologischen Fortschritt.
Mir hat ja beim Buch sofort begeistert, und da bin ich ja länger hängen geblieben, deine R-Eyes-Methode, wo ich mir gedacht habe, ja genau, auch das kommt in meinem Training vor, wie will ich also Meetings vorbereiten, das ist ja da grundsätzlich der Gedanke dahinter, um Gedankenveränderungen herbeizuführen. Also auch es zu schaffen, dass Leute dann mit mir auf derselben Seite vom Strick ziehen und sich an der an der Beteiligung erfreuen können, oder? Die zentrale Frage, what's in it for me, sich für jeden zu überlegen, das kommt eindeutig von mir auch in Change und in, wie kann ich den Leute dazu bewegen, kommt da auch vor. Also dieselbe Frage, das ist, glaube ich, ganz wesentlich. Was steckt da dahinter? Erzähl uns das ein bisschen bitte.
Ja, das ist also also angefangen hat es bei mir, also schon sehr lange in meinem beruflichen Leben, dass ich mir überdenkt habe, wie kann man denn gerade bei der Innovation die Menschen öffnen, sodass wir, wenn wir zusammensitzen, auch mehr oder weniger eine Struktur vorfinden, in der angstfrei und wertfrei einmal zugehört wird und dann gemeinsam entwickelt wird. Mhm. Und da bin ich auf dieses ICE gestoßen, das meine ich, kommt eh irgendwo aus der Dramaturgie, ich glaube aus einem Gespräch irgendwo mit einem Regisseur. Und dieses ICE sagt also Interest, Concerns, Expectations. Mhm. Also welche Interesse hat der, mit dem ich sprechen werde? Ja. Welche Bedenken hat er denn, Concerns und welche Erwartungshaltungen? Mhm. Und eigentlich der Zaubertrick ist der, dass man im ersten Satz, in dem man mit ihm redet, schon diese drei Dinge unterbringt.
Genau.
Also wenn jetzt zum Beispiel Maike kommt zu dir, würde ich sagen, ICE würde heißen, interessant, was du mit deinen Podcasts machst.
Ja.
Ist sicher wichtig, dass die Reichweite passt und bei den Expectations einfach zu sagen, ich hoffe, dass ich was beitragen kann dazu. Und das ist noch nicht genug, ich habe vorhin noch das R hingegeben.
Ja.
Das R heißt so dieses Reziprozität, also Law of Requisite Variety heißt das im Englischen.
Ja.
Und das sagt derjenige, der die Gespräche eröffnet, der macht die Stimmung.
Ja.
Also wenn ich jetzt mit Problemen und Vorwürfen beginne, dann wirst du dich nicht öffnen. Also es steht R-Eis.
Ja.
Und das ist einfach ein bisschen so, eigentlich muss ich sagen, wichtig, dass man diese kleinen menschlichen Faktoren wirklich berücksichtigt. Das gehört zum Innovationsgeschehen dazu.
Ja, ich finde, das gehört zu jeder Veränderung dazu.
Genau.
Ob sich so um eine Innovation handelt oder einfach andere Art von Veränderung, glaube ich, ist das eine ganz wichtige Anleitung.
Genau. Wäre auch ein schönes Lebensprinzip.
Genau. Wenn ich mir für jedes meiner Gegenüber überlege, was könnte der für Interesse haben, was für eine Bedenken könnte der haben und was für Erwartungshaltung, dann habe ich einfach, was wir in der Kommunikation auch sagen, einfach die Beziehungsebene schon mal bereitet, damit ich dann auf der Sachebene was erreichen kann.
Genau.
Das wäre so die Übersetzung sozusagen in der Kommunikation. Innovation ist ja hochsystemisch. Jetzt bin ich natürlich auch ein Systemiker. Das heißt, es ist das systemische Denken, das dem zugrunde liegt. Welche Rolle spielen denn systemische Prinzipien für Innovation?
Ja, ganz, ganz eine wichtige. Ja, weil ja, wir haben ja oft schon darüber diskutiert, aber jede Entscheidung oder jede innerliche Bewegung von Menschen ist von Systemen her sozusagen bestimmt. Das heißt, jetzt mal unsere familiäre Herkunft so quasi. Also eine Mutter wird ihre Tochter oder ihren Sohn immer mehr oder weniger, die wird den nie verraten, auch wenn er sozusagen Mist gebaut hat. Und ähnlich ist es aus meiner Sicht auch in vielen Thematiken und Strukturen. Und man müsste bei der Innovation auch immer, deswegen nochmal diese Eismethode wichtig, dass man sagt, ich verstehe, dass das für dich jetzt schwierig sein wird, ja, da über den Schatten zu springen, weil das ist dein Erfolgsrezept über die nächsten oder über die letzten 20 Jahre. Aber jetzt hat sich das Umfeld verändert. Und damit jemand bereit ist, diese systemischen, sage ich jetzt mal, Knöpfe, Zwänge, Erfahrungen aufzugeben, muss man ihm ein sozusagen ein brauchbares Zukunftsbild liefert, das ihm einen Vorteil verschafft, wenn er über diesen Schatten drüber springt und vielleicht auch Menschen enttäuscht, was er nie vorher machen hat müssen.
Also ein attraktives Zielbild, wenn man so will, eine Karotte auch auf dem Weg dorthin vorn hinhängen. Und etwas, was attraktiv genug ist, das Alte loslassen zu wollen, oder?
Genau, und da sind wir beim Zukunftsbild. Und da sehe ich schon eine der größten Barrieren. Es war ist auch eine lustige Erfahrung gewesen beim Schreiben. Da habe ich so einen Spruch gefunden von einem Engländer, von einem Software-Ingenieur, der hat geschrieben: Also, when experts are wrong, they are very often wrong because they are experts of an earlier version of the world. Also, sie sind Experten, glauben auch solche zu sein, aber die Welt hat sich verändert. Jetzt mit KI. Und da ist es sehr oft so, dass Menschen wirklich einfach ersetzt werden. Und jetzt ist die Frage, was tut man mit dem? Gibt man ihm die Chance, um zu sagen, hey, mach diese Transformation mit und du kriegst eine neue Rolle. Da kannst du deine Erfahrung mitnehmen und das Neue. Und unfair wäre jetzt, die Menschen mehr oder weniger dort auf der Strecke zu lassen.
Naja, aber die Version der alten Welt, da, wo der Experte war, das ist natürlich ganz, es könnte eine schmerzhafte Erfahrung sein, dass man sich zugestehen muss,
Ja,
ja, ich bin Experte, aber für was Altes.
genau. Also es kann leicht passieren, so wie es bei mir früher, ich kann mich erinnern, wie die Computer gekommen sind in den 80er Jahren, war ein Nachbar von mir, der war einer der besten Schreibmaschinenmechaniker. Der war über Nacht war der arbeitslos. Ja, und das sind keine Einzelbeispiele,
Ja,
leider.
genau. Ja,
Ja.
gibt's genug so, ja. Ja, eben, also, damit wir nur ein bisschen beim RIS-Modell bleiben, haben wir aufgeschrieben, warum scheitern denn Veränderungsprozesse oft daran, dass man an der Struktur dreht, aber nicht an den Beziehungen.
Ah, das ist eine sehr spannende Frage. Und das war für mich auch überraschend, muss ich sagen, also wie ich begonnen habe zu reflektieren. Und da war für mich, als kommend jetzt mehr oder weniger aus 30, 40 Jahren Erfahrung im Innovationsmanagement, und welche Modelle sind denn in Zukunft noch brauchbar? Kann man die alle über Bord schmeißen? Kann man komplett neue KI-Modelle? Ich muss sagen, ich bin eigentlich auf das Gegenteil gestoßen. Also viele Dinge, ich nehme jetzt eins heraus, weil es gerade Beziehungen. Eines ist so, also die Beschreibung ist bei mir am Anfang vom Buch, von den Innovations- oder Managementmethoden, die überleben werden, ist dieses sogenannte Promotorenmodell von Professor Witte aus Deutschland. Das stammt aus den 70er Jahren. Das ist ganz was Einfaches. Sagt einfach, schau bei deinen Veränderungsprojekten einfach darauf, wie schaut diese systemische Struktur aus. Und da hat er einfach vier Promotoren herausgenommen, auf die man schauen soll. Der erste ist natürlich der Fachpromotor. Der weiß, wie der Hase läuft. Der zweite ist der Prozesspromotor. Der weiß, wie dieser Prozess vom Anfang bis zum Ende gestaltet werden kann. Und der dritte ist dann, und der wird oft vernachlässigt, der Beziehungspromoter. Der schaut, dass die beiden richtig miteinander reden. Und jetzt haben wir nur den wichtigsten, den Machtpromoter. Das ist der, der letztendlich das Geld gibt. Und ich habe im Buch habe ich ein Beispiel beschrieben, sehr hoher Manager von einem internationalen Unternehmen, Ölkonzern. Wir sitzen bei einem internationalen Workshop zusammen und er erklärt, Er glaubt, dass er scheitern wird mit seinem ganzen Innovationssystem, weil er hat da ganz eine wichtige Sitzung und dieser Machtpromoter, der das Geld geben muss, der hat schon einiges gehört, der hat anderen Leuten schon gesagt, dass das Projekt eigentlich gar nicht will. Dann habe ich gesagt, hast du mit dem schon gesprochen, weil das ist dein Machtpromoter.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ich würde dir empfehlen, in der Vorphase Informationen zu geben, vielleicht irgendwo einen Kontakt zu ihm zu haben. Das hat er gemacht und 3 Wochen später hat er mir ein E-Mail geschrieben und gesagt, das war der Überlebensfaktor, den Machtpromoter hereinzubeziehen. Also wie gesagt, aber der Beziehungspromoter, der wird überhaupt vernachlässigt.
Ja.
Und das haben wir damals eben auch im Transformation Office, glaube ich, recht gut gemacht, dass man diesen Beziehungspromoter in Form einer Unterstützung für die Menschen und Übersetzer für Stop-Management eingeführt haben.
Absolut.
Und das kann ich heute gerade bei KI-Veränderungsprozessen nur empfehlen.
Jetzt hast du ganz gut erklärt, was die Promotoren bedeuten. Wer hat denn dann in dem Zusammenhang die Rolle inne, der das wofür erklärt? Du brauchst ja einen, wer ist der, der sozusagen die 4 Promotoren als Zirkusdirektor domptiert?
Sehr gut ausgedrückt.
Du hast schon der Fachexperte erklärt dir das was.
Ja, genau.
Der Prozessexperte erklärt dir das wie.
Ja.
Und du hast natürlich einen, der das Geld gibt.
Ja.
Und der die Beziehung pflegt. Aber mir geht nur der ab, der das wofür erklärt. Der nämlich da erklärt, der in der Lage ist, sozusagen das Zukunftsbild zu malen.
Ja, ja, sehr gut. Super Frage. Ich glaube, ich muss 2 Antworten geben.
Ja, bitte.
Ja, und zwar eine Antwort bei dem Wofür geht einmal in Richtung Strategie und Zweck. Und da sind wir wieder bei der inneren Motivation.
Ja.
Die kann durchaus für Leute sein, dass ich sage, ich arbeite in einem tollen Team, ich arbeite in einem tollen Unternehmen, ich arbeite an einem Thema, in dem ich einen Beitrag leiste.
Ja.
Love it, change it or leave it. Ja. Aber der zweite Punkt, bei dem ist, und ich glaube, das habe ich halt so gelernt, man muss da auch ein bisschen bereit sein, mutig zu tricksen. Ja, also was meine ich damit? Und zwar nicht sozusagen die Menschen manipulieren, aber einfach auch einmal in die Rolle, so mal als Innovationsmanager oder Veränderer, auch einmal in die Rolle eines Beziehungspromoters zu schlüpfen, obwohl sie nicht irgendwo draufsteht auf einer Job Description.
Ja, genau.
Einfach zu sagen, ich sehe, da fehlt was. Und das auch zu benennen. Und da kommt dann, da gibt es viele Erfahrungen, aber man kann auch durchaus in einer Doppelrolle sein. Sagen wir, du als Prozesspromoter, der du ja immer auch warst, kannst durchaus sagen, da fehlt es einfach an der Beziehung und jetzt arbeiten wir mal daran. Also mal diese, wenn die Rolle nicht benannt ist, und das ist eigentlich der Wert für die Unternehmen, das glaube ich auch, ist eine Skill, also eine Fähigkeit für die Zukunft, dass die Menschen, die bereit sind, das, was fehlt, auch einmal anzugehen, mutig, die, glaube ich, sind gefragt. Und die müssen nicht immer die am besten Ausgebildeten sein, es müssen die sein, die einfach machen
und
diese Rolle dann übernehmen.
Ja, ich finde jetzt interessant, dass du mir im Rückblick jetzt nur mehr als Prozesspromoter sozusagen wahrgenommen hast. Das, dass ich das dann habe können, hat ganz viel erfordert von dem, dass ich gut erklären habe können, wofür sollte man denn das tun.
Bravo. Ja.
Und an dem hänge ich ganz viel auf, ehrlich gesagt, weil ich habe nur Dinge machen können, weil ich zuerst gut erklären habe können, wofür es gut ist.
Genau, das fällt mir jetzt erst richtig auf dann. Und da gibt es ja diesen, ich glaube, es war der einer von den österreichischen Philosophen, der gesagt hat, ich glaube, das war der Erwin Ringel, der gesagt hat, wer ein Warum kennt, der kennt auch ein Wie.
Er trägt fast jedes Wie, hat er gesagt.
Und er trägt fast jedes Wie.
Das war der C.G. Jung, glaube ich.
Ja,
war früher mit der Ringel. Aber ja, genau.
Genau, ja, es geht in dieselbe Richtung.
Ja.
Okay. Also es ist ganz wichtig, am Anfang zu erklären, warum sollen wir das machen? Warum soll ich in dem System jetzt etwas anderes machen, als ich von der Grundstruktur her machen würde?
Genau. Und da bin ich nur mehr strenger. Da muss man ein bisschen Wort klauen. Das Warum ist ein bisschen rückwärts gewandt. Das brauche ich, um ein Problem erfassen zu können, um drauf zu kommen, was ist das Problem.
Ja.
Das Wofür zeigt aber in die Zukunft und weist immer darauf hin, es braucht eine Lösung, es braucht einen Weg dahin, es zeichnet immer ein Bild, wie es sein könnte.
Genau, und da muss ich schon sagen, da möchte ich Hans auch mit auf den Weg geben. Also wenn wir über die Frage diskutieren, das ist das Thema Foresighting. Also Foresighting heißt nichts anderes, als einmal zu schauen, als Gruppe, als Unternehmen, was auch immer, oder auch als Familienstruktur, wie wird denn vielleicht die Welt in 10 Jahren ausschauen oder wo will ich denn in 10 Jahren sein? Mhm. Um dann aus diesem Zukunftsentwurf, aus dieser Wunsch, gibt es ja die Wunderfrage, was wäre, wenn ein Wunder passiert, wie würde die Welt ausschauen? Mhm. Auch, das ist auch in meiner Visionsreise drin, da bei dem Thema Homo Innovaticus, der auch tatsächlich sagt, ich schaue mal, wie ich glaube, dass die Welt für mich sein sollte.
Ja.
So ein bisschen Pippi Langstrumpf. Mhm. Mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ja. Träumen, ganz wichtig. Da gibt es auch neue Erkenntnisse, habe auch drinnen geschrieben. Und dann aus dem aber zu sagen, was muss ich heute tun?
Mhm.
Das Warum habe ich? So, und dann in Zukunft schauen, was kann ich heute tun, damit das Wirklichkeit wird?
Genau.
Und das sind kleine Schritte. Und da sage ich immer für mich, der kleinste Innovationsschritt ist der Tag.
Ja.
Und nicht die Jahre.
Ja. Also, ich finde auch, und du hast es schon zweimal gesagt, ehrlich gesagt, du musst das für jedes System, in dem du eine Rolle inne hast, dir überlegen. Was heißt das in der Familie? Was heißt das in meinem beruflichen Kontext? Was heißt von mir aus einem Verein? Wo will ich denn da hin?
Genau,
da muss ich mir das auch überlegen. Genau. Und natürlich, wenn ich über Innovationen nachdenke, noch viel mehr.
Genau. Dann auch natürlich, es geht sehr weit hinein natürlich auch, also wenn man in Veränderungsprozessen ist, was mache ich nicht mehr? Das ist für mich fast noch wichtiger.
Genau,
also ich habe zum Beispiel bei mir jetzt wirklich einige Freunde und WhatsApp-Gruppen mich davon verabschiedet, weil ich gesehen habe, die gehören nicht mehr zu mir, die bringen mich nicht vorwärts. Also dann auch den Mut haben, die richtigen Netzwerke und mit den richtigen Leuten und die Verbündeten zu suchen.
Genau. Über langjährige Übung mittlerweile mit meinem besten Freund, wo wir uns aufgeschrieben haben, welche Rollen im Leben nehmen wir denn ein?
Ja,
also auf allen Feldern, die uns so betreffen, und reviewen das quasi jährlich, ob es da noch Rollen gibt, die deaktiviert werden müssen. Also wo man zum Beispiel, wie du sagst, aus WhatsApp-Gruppen aussteigt, weil sie zum Beispiel einfach nicht mehr zum Konzept, zum Lebenskonzept passen.
Genau.
Ja. Oder nur
darüber gesagt. Hauptsächlich zu den Werten.
Natürlich, gell, es ist Werte passiert. Ja, Werte passiert logischerweise. Wenn das also auch ständig mehr Energie zieht, ist ein starker Hinweis darauf, dass das wertemäßig nicht mehr kompatibel ist.
Genau.
Gell? Das hat einfach auseinander bewegt und dann muss man auch sagen, konsequenterweise, Moment, damit das eine gut funktionieren kann, was ich eigentlich will, muss ich anderes loslassen.
Genau.
Und das ist auch das, genau, was mache ich nicht mehr? Die Überlegung muss man sich einfach regelmäßig stellen. Das ist nicht einmalig im Leben, sondern
also,
immer wieder.
Ich glaube, das ist auch etwas, wie du gesagt hast, das einmal im Jahr zu überlegen. Also ich mache das für mich persönlich, für meine Werte auch. Mhm. Und das kann ich nur jedem empfehlen, weil Werte verändern sich. Und was ich vor allem feststelle, ist, dass wir, nehmen wir die Menschenrechte her, ein Grundwert, ein verankerter Grundwert, die wir jetzt dabei sind, teilweise waren die von höchsten Führern der Welt mit Füßen getreten. Mhm. Ein Fortschritt, da haben wir auf 47 geglaubt. Und deswegen sage ich, ist es jetzt an der Zeit wieder, das Pendel schlägt ja hoffentlich wieder in die andere Richtung aus, dass wir sagen, das ist ein Wert, den müssen wir wieder neu entdecken. Vielleicht ist es auch so, dass jede Generation ihr Wertesystem neu in der Zeit erfahren muss und stärken muss. Und sich nicht darauf verlassen sollte, dass etwas weg ist, nur weil es von manchen nicht gelebt wird oder beachtet wird.
Ja, da komme ich zurück auf das, was du vorher gesagt hast. Da muss ich mich auf das konzentrieren, was kann ich denn beeinflussen.
Genau.
Und was ich unmittelbar beeinflussen kann, ist, wie vermittle ich solche unverhandelbaren Werte wie Menschenrechte zu schützen, wie vermittle ich das in der Familie.
Genau.
Und da sehe ich aber meine Rolle als Papa als wesentlichen Dreh- und Angelpunkt, das meinen Kindern auch so mitzugeben. Und ich habe das Glück, dass ich 4 ganz, ganz tolle Kinder habe, die alle wirklich so schöne und gute Menschen geworden sind, Super. Dass ich mir manchmal denke, echt, wo ich da beteiligt, oder?
Das ist das Schöne im Leben.
Genau.
Ja, mein Sohn, der ist auch sehr erfolgreich und ich habe, ich glaube, ihm schon ein paar Werte mitgeben können. Mhm. Und was mich aber derzeit eigentlich schon sehr stört, ist, nehmen wir das Beispiel Verkehr, Verkehrsregeln. Mhm. Also Verkehrsregeln werden ja sehr, sehr oft übertreten, ja, und werden dann geahndet, oder? Aber niemand sagt, man muss die Verkehrsregeln abschaffen, weil sie immer wieder nicht eingehalten werden.
Ja.
Und ähnlich bei den Menschenrechten. Das, dass ein paar diese Menschenrechte missachten, heißt nicht, dass sie falsch sind.
Genau.
Und da muss man dafür kämpfen.
Genau. Mit allem, was wir haben.
Genau. Ja.
Ja. Und der Kampf, das wollte ich gerade eben sagen, der beginnt eigentlich in der kleinsten Einheit, die wir kennen, das ist die Familie.
Genau.
Da muss ich das schon mal so mitgeben, damit wir als, wo wir uns vervielfältigt haben, das einfach so weiterbringen.
Gell? Genau.
Das ist nicht versandet.
Vorbildwirkung.
Ja. Selber tun und verstärkt mitgeben. Ja, jetzt haben wir schon über Menschenrechte gesprochen. Jetzt müssen wir noch kurz darüber reden. Wie verändert man den Menschen? Gibt es Menschen, die grundsätzlich innovationsfeindlich sind, deiner Erfahrung nach?
Ich glaube nicht, weil die wären gar nicht groß geworden. Weil das Leben besteht daraus. Lernen, hinfallen und so weiter. Ja. Nur bei einer Veränderung, da sind oft so diese psychologischen Effekte, so diese psychologische Sicherheit, psychological safety. Mhm. Ich glaube, es hat viel, viel mit Ängsten zu tun, aber auch mit einem Sicherheitsstreben. Und deswegen habe ich auch mein Buch The Innovation Tribe genannt, weil in unserer alten Stammeserfahrung, wenn man schaut, über hunderttausende Jahre haben wir in der Evolution in kleinen Stämmen mehr oder weniger uns entwickelt. Mhm. Und die haben nur funktioniert, weil es eine bestimmte Hierarchie, eine bestimmte Ordnung gegeben hat.
Mhm.
Ja? Und da ist es so, dass nicht jeder kann ein Medizinmann sein und ein Guru oder ein Häuptling und nicht jeder darf ein Krieger sein. Mhm. Es muss auch die geben, die ein bisschen so die Hellseher. Also in diesen Stammeskulturen haben wir viele Rollenbeispiele. Und da glaube ich schon, dass es genetisch auch einfach so bestimmte sozusagen Grundstruktur gibt. Mhm. Sagt dieses psychologisch, im Stress falle ich auf mein Grundverhalten zurück.
Ja.
Mhm. Ja, aber ich kann das verändern, indem ich daran arbeite. Ist sehr schwierig, aber das gibt's. Und ich glaube, diese Typologie, wie man das nennt, ist schon wichtig. Es gibt eben Leute, die fühlen sich wohl, wenn sie in fixen Strukturen, die gründlichen Typen sozusagen, arbeiten können und brauchen dieses Umfeld auch. Und das ist auch wichtig für jetzt einmal den größeren Stamm, wenn wir es halt als Organisationseinheit nehmen. Und das führt mich wieder dazu, dass man sagt, es ist kein Zufall, dass manche eben in einer Innovationsabteilung arbeiten wollen und manche eben vielleicht in einer produktions- und gesicherten Buchhaltungsstruktur.
Ja.
Und beides ist wichtig. Und da geht es meiner Meinung nach um die Wertschätzung. Zu sagen, ja, ich bin dort, wo ich gerne sein möchte. Und da braucht es wieder von der Führungskraft her zu sagen, ja, was wäre denn für dich gut? Mitarbeiterkultur und Gespräche.
Also anzuerkennen, es ist gut, dass wir verschieden sind, dass es Leute gibt, die sich an der Stabilität erfreuen und das auch stabil am Laufen halten. Und gleichzeitig brauche ich aber Leute, die Innovation vorantreiben.
Genau. Oder? Und dann geht es darum, auch Erfolg zu teilen.
Und so ist auch der Tribe zu verstehen, den du beschreibst,
oder? So ist der Tribe zu verstehen, ja.
Ja. Mhm. Ja. Trotzdem muss man dann ja, wenn man über solche Innovationen redet, muss man auch die mitnehmen können, die gerne an der stabilen Struktur bleiben und die gerne das so machen, wie wir es immer schon gemacht haben.
Ja.
Trotzdem muss ich die ja irgendwie mitnehmen, oder?
Genau.
Wie gelingt denn das?
Ja, das ist eine schwierige Frage, die aber nicht unlösbar ist aus meiner Sicht. Ja. Und zwar, es stammt aus einem Gespräch, einem sehr langen Gespräch mit Henry Chesbrough, dem Open Innovation Buchautor von 2005. Und der hat mir gesagt, seine Erfahrung auch in der Forschung ist, dass es gut ist, wenn ein Unternehmen, ich halte jetzt mal ein Unternehmen mit Produktionsstruktur, das ist wieder anders wie ein KI-Unternehmen, aber ein Unternehmen auf Produktion ausgerichtet ist, dass man dann auf das sichere Geschäftsmodell, das ich kenne meine Kunden, ich kenne die Märkte, seine Grundregel war, 80% seiner Struktur sollte man auf dieses Thema bringen. Ja. Und 20% oder 10-20% eher so in die disruptiveren Innovationsgeschehen. Mhm. Ja. Mhm. Und das miteinander zu kombinieren. Mhm. Also mitnehmen heißt meiner Meinung nach auch das bewusst anzusprechen.
Ja, genau. Ja.
Mhm. Und zu sagen, ja, das ist okay, wir brauchen das. Ihr liefert den Umsatz von heute und wir kümmern uns vielleicht um einen Umsatz von morgen. Mhm. Und beides in Austausch zu bringen und das auch vom Management so zu kommunizieren, ist meiner Meinung nach der einzige Weg, weil von selber wird es nicht passieren.
Ja, wenn wir kurz Fußball-WM haben, als Unternehmen brauche ich einen Fuß, der steht, der Stabilität liefert, der quasi den Standfuß und einen Fuß, der den Ball spielt.
Ja, sehr gut. Ja, das habe ich nicht gesehen von dieser Seite. Ja. Ein sehr guter Vergleich auch für das Umsetzen.
Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, der ist von einem gemeinsamen Bekannten von meinem ehemaligen Vorgesetzten Hannes Haas.
Ah, okay.
Der hat ganz viele tausend Metaphern für alles Mögliche
parat gehabt. Das kann jeder verstehen.
Genau.
Also wir haben so vielleicht auch eins, was ich gleich dazu sagen kann. Wir waren auch vor der Herausforderung sozusagen Kreativität, also Design, sozusagen schnell in die Produktion zu bringen, dann global auf den Markt.
Ja.
Und das geht nur, wenn wir dann, wir haben das damals eben eine Metapher aus der Raketentechnik genommen, also wir haben gesagt, wenn der Schalter umgelegt wird, das Design Freeze, also der Designer hat jetzt Ende, jetzt der Ingenieur dran, denen hat man müssen was einen Punkt geben, haben wir Point of No Return genannt und da war einfach das Raketenbild das Beste, weil niemandem würde einfallen, wenn die Rakete schon gestartet ist, nur zu versuchen, hinten eine Schrauben anzuziehen am Seitenflügel oder
super. So. Super Bild. Was hast du über Menschen gelernt, die in Innovation begegnet sind und was dich selber überrascht hat?
Ja, muss ich nachdenken. Was hat mich überrascht? Überrascht hat mich eigentlich am meisten, dass ich sehr lange nicht gewusst habe, wie soll man sagen, ob es gescheit ist, sehr innovativ zu sein. Also man geht den anderen auf den Nerv, wenn man ständig Ideen hat.
Ja.
Ja. Und da eigentlich hat mich dann überrascht, diese Erkenntnis, dass es so eine bestimmte Art von Menschen gibt, die in der Lage sind, beides zu tun. Ja. Mhm. Und was ich gelernt habe, und ich habe es versucht, auch dann bei mir zu verwirklichen, einfach diesen Umschaltknopf zwischen, wir befinden uns jetzt in der Ideenphase, also Mike, wir reden jetzt mal hypothetisch darüber, wie könnte man es machen, versus dem zu sagen, wir setzen sofort um. Da sind wir wieder bei deiner Grundfrage. Und da, glaube ich, ist es also ein ständiges Umschalten zwischen diesen Ideen entwickeln, Tagträumen und umsetzen, weiß man aus der Gehirnforschung mittlerweile.
Ja.
Und für mich war dadurch spannend die Erkenntnis, dass das Tagträumen dieselben Gehirnregionen wie ein Träumen hat. Also diese Default Mode Network heißt das in der Fachsprache. Und dieses Default Mode Network hat jetzt die gleiche Eigenschaft, dass sie Bilder, die ich erlebt habe, auch speichern in der Nacht plötzlich hernimmt. Plötzlich fliege ich mit irgendjemandem, den ich mal getroffen habe, durch die Gegend.
Ja.
Und wache dann auf und sage, ach, das war ein Traum. Mhm. Und jetzt, meine Theorie war eben jetzt beim Buch auch mit diesem neuen Prozess, dass man sagt, wenn das dasselbe ist, dann könnte ich doch jetzt die KI nutzen und viel bessere Bilder zeigen, als ich erlebt habe, was die Fachleute schon erlebt haben. Mhm. Und das dann in diesen frühen Prozess einsetzen, zum bessere Innovation machen, aber mit dem ganz großen Haltepunkt zu sagen, das wird nicht in die Welt gesetzt, das ist meine Vision, und jetzt prüfe ich das einmal und erzähle es jemandem. Mhm. Und wenn der sagt, das ist gut, dann vergrößere mein Netzwerk.
Ja.
Also sowas dann gleich als Wirklichkeit in die Welt setzen zu wollen, wäre meiner Meinung nach ein großer Fehler. Das sieht man auch jetzt bei der KI, dass manche Dinge einfach auch zu früh auf den Menschen losgelassen wurden.
Ja. Es klingt alles andere als nach Pension, was du da beschreibst. Du schreibst ein Buch, du hältst Vorträge. Du hast erklärt, wie sich dein Blick verändert hat auf Innovation. Was genießt du trotz den vielen Aktivitäten auch in der Pension? Was genießt du gerade an der Pension?
Ja, sehr vieles, sehr vieles. Zunächst mal, dass ich in der Früh mal schaue, wie die Sonne im Kalender aufgeht.
Okay.
Und eigentlich das Wort Wecker kaum kenne, obwohl ich nicht kein Langschläfer bin.
Du hast mir gesagt, du
Dann,
hast mit Pensionsantritt den Wecker weggeschmissen.
ja, ich kann ja nicht mehr. Wollte ich jetzt nicht sagen, weil man hat am Handy weggeschlafen. Na, und aber vor allem, was ich genieße, ist, dass ich selber meine Zeit einteile, dass ich mit meiner Frau, mit der Barbara, dass wir auch täglich was gemeinsam machen,
Ja.
dass wir uns überlegen, was ist gemeinsam. Und dann, dass ich doch sehr einfach sehe, dass diese Neugier, die ich habe, die hat sich jetzt im Schreiben und in diesem Reflektieren und im Entwickeln dieses Homo Innovaticus-Konzeptes mehr oder weniger manifestiert. Und da kann ich jetzt selber mein Tempo wählen. Also ich habe mir jetzt einfach 4 Jahre Zeit gegeben, dieses Konzept ein bisschen weiterzuentwickeln. Was kommt, ist gut.
Ja.
Und ich muss kein Geld damit verdienen. Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich eben in Pension bin.
Ja.
Aber vor allem für mich ist die Motivation, ich sehe einfach, wie viele junge Leute in Strukturen mit der Motivation zu kämpfen haben, dass sie also den Sinn und dann auch die Motivation, in solchen Strukturen zu arbeiten, nicht haben. Und da sage ich einfach, ich möchte einen Beitrag leisten, weil ich glaube, dass ich ein paar Antworten auf diese Frage einfach auch habe.
Ja.
Und die gebe ich einfach gerne weiter.
Super.
Und jede Gelegenheit, die sich nützt, ist für mich Motivation. Und das fühlt sich nicht wie Stress, sondern wie dort sein, wo man sein wollte.
Super, klingt super. Wenn jetzt jemand Lust bekommen hat, dem Hannes Erler mehr zuzuhören, wie können wir denn die Chancen, wo du Vorträge hältst oder in anderer Form junge Leute
Ja,
mitnehmen
ja,
willst,
ja.
wie können wir denn das verlinken?
Ja, also 2 Dinge, einmal natürlich mein Buch, aber
Ja.
dann auch vor allem über LinkedIn. LinkedIn ist für mich so das professionelle Netzwerk. Über Facebook und WhatsApp mache ich weniger. Und
Ja.
Instagram nur so bestimmte Dinge. Aber wenn jemand Lust hat, da mehr zu erfahren, es gibt auf LinkedIn einen Newsletter von mir, der hat über 500 Abonnenten.
Super.
Und der ist monatlich bis zweimonatlich.
Ja.
Und das ist alles englischsprachig aber.
Ja.
Und ich habe mir vorgenommen, jetzt innerhalb des nächsten Jahres oder innerhalb von einem Jahr auch ein Buch in Deutsch herauszubringen, das die Grundkonzepte nicht wiederholt, aber weiterführt.
Okay.
Also auch im deutschsprachigen Raum. Und das findet man dann aber auch über LinkedIn.
Ja.
Und dann gibt es auch noch einen anderen Podcast mit Upcycle, einer spanischen Firma, wo es darum geht, wie man Soft- und Hardware-Prozesse miteinander verknüpft. Und dann vor allem kann man mich natürlich einladen zu Gesprächen oder zu Vorträgen. Also
Genau.
ich bin ganz begeistert auch vom neuen Papst, dass
Ja.
er jetzt in seiner neuen Enzyklika, Homo Magnificentur, wie er nennt,
Ja.
drinnen hat. Und das ist letztendlich auch diese KI-Diskussion.
Ja.
Also überall, wo man da was beitragen kann, bin ich gerne bereit, meinen Beitrag zu leisten.
Wir werden dein LinkedIn-Profil verlinken,
Super.
damit jeder, der da Lust bekommen hat, sich dann einmal mit dir verbindet und auch den Newsletter hoffentlich abonniert. Klingt ja sehr spannend. Jetzt hast du an manchen Stellen schon gesagt, einfach machen. Ich muss das natürlich fragen im Einfach-Machen-Podcast. Aber was bedeutet das für dich ganz persönlich, einfach zu machen?
Ja, also mir ganz fasziniert, wie ich dann von dir in der Einleitung sagst du immer einfach machen
Ja.
oder einfach machen.
Ja.
Und für mich das einfach machen ist auch etwas, was seine Tücke hat. Und da fällt mir immer der Antoine de Saint-Exupéry ein, der mal gesagt hat, die Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Nützlichen. Und das ist meistens das Einfache. Aber es scheint so zu sein, dass wir als Menschen, und das ist vielleicht auch die Logik in der Natur, dass wir über die Erfahrung erst mehr oder weniger, und das unterscheidet uns auch von der KI,
Ja.
über die Erfahrung unser ganzer Körper, unser ganzes menschliches, schöpferisches Wesen, dass das lernt praktisch. Und dass man zum Einfachmachen, ja, einfach auch diesen Weg brauchen,
Ja.
die Komplexität nicht zu scheuen.
Ja, genau.
Also das wird so mein mein Zugang dazu.
Da muss man einfach auch durch.
Genau, man muss durch. Genau. Ja, ja. Also das vielleicht passt zum Abschluss ganz gut. Da hat mir der Markus Langes einmal ein Buch gegeben von Burk Decker und da ist so mehr oder weniger die Philosophie drinnen von dem Philosophen,
ja,
dass Unternehmen, Beziehungen, Partnerschaften und so weiter letztendlich nur dazu da sind, um Probleme zu lösen, die man ohne sie nicht gehabt hätte.
Ja, genau.
Sonst würden wir nicht weiterkommen.
Super. Ja, Hannes, wenn wir jetzt in 10 Jahren wieder da treffen, worauf darfst du dann gern stolz zurückschauen?
Also stolz zurückschauen würde ich gerne, dass der Mensch durch diesen verlängerten Arm,
ja,
den selbstständigen Arm KI, nicht ärmer geworden ist, sondern kulturell reicher, dass wir als globale Menschheit wieder näher zusammenrücken, dass wir vielleicht ein bisschen mehr die Nachhaltigkeit und vor allem die Ungerechtigkeit, dort wo Menschen in Zwangssystemen leben, und es wird leider mehr und nicht weniger, dass wir auf dieser Ebene Fortschritte gemacht haben. Mehr würde ich mir gar nicht wünschen.
Ja.
Und natürlich selber vielleicht auch die Gesundheit und dass ich mir meine Netzwerke erhalten kann und die interessanten Menschen treffen kann, dann wäre schon eigentlich vieles getan.
Das wünscht man da, das wünscht man uns vor allem, weil das sind natürlich ein bisschen globale Wünsche, die du da äußerst.
Ja.
Das wünscht man für uns alle und für die, die davon natürlich betroffen sind, am allermeisten. Finde ich ein wunderschönes Schlusswort. Mit diesen Wünschen, glaube ich, können wir uns sehr gut von unseren Hörerinnen und Hörern verabschieden. Ich freue mich, dass du da warst. War hochinteressant. Irgendwie habe ich das Gefühl, das könnte nur eine zweite Folge angehen mit deinem neuen Buch nach nächstes Jahr.
Schauen wir mal.
Ja.
Man wird sehen, oder?
Da würde mich jedenfalls freuen, wenn du wieder den Weg zu mir findest. Danke, dass du da warst. War sehr spannend.
Danke und alles Gute dir und den Hörern.
Dankeschön.